Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist der Podcast für die ganze Familie. Klein, aber hart mit unserem unverwechselbaren, großartigen Michael Klein.
Oh, schönen guten Tag. Und mit dem großartigen, elaborierten, psychogenisierten, textilisierten und natürlich phrasierten André Hart.
Ach, wie du das sagst. Hier, einer fehlt. Eine.
Eine.
Kommt zu spät.
Ach nee.
Ja, zu spät.
Das Lehrerkind?
Ja, das Lehrerkind kommt zu spät. Ist eine Unart, oder? Wenn Menschen mal zu spät kommen. Kennst du das?
Pünktlichkeit ist doch die Höflichkeit der Könige, sagt man.
Eigentlich schon, ja. Ja. Also ich kann es dir mal sagen, es ist jetzt genau 9:05 am Donnerstag, 27. Mai, jetzt vielleicht nochmal kurz für die Chronisten und die Nachwelt. Und seit 5 Minuten sitzen wir eigentlich hier und warten nur auf Christine und... Ja, kommt.
Es gibt auch, weißt du, es gibt Menschen, die sind auch so hübsch, die sind so toll, die haben so eine Ausstrahlung, die können sich das erlauben.
Wir
können
ja, nicht. Ja, das ist, aber ja. So, oh, jetzt kommt sie zur Tür.
Ja.
Unerlaubtes Fernbleiben. Hallo Christine, guten Tag, wir kommen zu spät. Das leere Kind. Setz mal deine Kopfhörer auf. So, wir sind doch schon mittendrin. Wir haben eine halbe Stunde.
Angefangen?
Ja, wir haben eine halbe Stunde
seid
schon weg.
Kollegenschweine.
Ja. Hat die Mutti eine Entschuldigung geschrieben oder
sag mal,
einfach nur so zu spät gekommen? Was war los?
Das Kind war Pipi.
Ach nee.
Aha. Das solltest du in der ersten Klasse mal erzählen. Ist das eine Entschuldigung? Nein.
Doch. Klar, gerade in der ersten Klasse.
Aber das, jetzt da 5 Minuten, besser.
Entschuldigung. Quatsch.
Gehen Frauen 5 Minuten lang pullern?
Ach Quatsch, ich war vielleicht 10 Sekunden.
Vor allem warst du alleine? Frauen gehen doch immer zu zweit.
Nee, ich gehe nicht zu zweit aufs Klo. Okay.
Warum? Das ist jetzt mal ein interessantes Thema. Jetzt haben wir endlich mal eine Expertin mit dabei. Ja. Warum gehen Frauen immer zu zweit auf Toilette?
Ich gehe nie zu zweit auf Toilette. Ich finde das echt komisch. Ich kann mich auch nicht unterhalten und nicht konzentrieren, wenn da einer... Bibi machen neben mir.
Okay.
Mag ich nicht, bin ich ein falscher Ansprechpartner.
Aber, ich dachte, es dauert auch nicht länger, ne, als bei Männern jetzt.
Was?
Also bei Micha geht's ja jetzt momentan am schnellsten, weil Micha ist ja seit einem schlagenden Jahr im Homeoffice, richtig? Und du bist ja untenrum immer ohne jetzt.
Ja.
Seit mir.
Ich glaube, der pinkelt nebenbei.
Das ist auch eine Idee. Habt ihr schon mal Telefonate direkt auf der Toilette geführt?
Oh, das ist ätzend. Und dann spürt derjenige auch
das
und sagt, ups, ich kann es ja nicht drin liegen lassen.
Das finde ich so schlimm. Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Das finde ich so eine Unart. Ich habe es aber auch schon mal erlebt, dass ich live dabei war, als jemand auf Toilette war.
Ja, ich auch.
So, ihr merkt, wir haben ein sehr schönes Thema gefunden für diesen Podcast.
Hm.
Haben wir schon Überschrift irgendwie?
Überschrift.
Oder Unterschrift?
Homeoffice-Knigge.
Homeoffice-Knigge. Ja, weiß nicht, das wird ja nur langsam gelockert. Ja, tatsächlich. Ich denke, das ist wirklich, wir sind ja hier im Wochenrückblick. Wir geben gerne auch kulturelle Orientierung und natürlich Diversität. Das ist die Überschrift über unseren kleinen Podcast. Und ich glaube, das Thema der Woche ist, Deutschland macht sich immer lockerer. Es gibt jetzt, glaube ich, bundesweiten Inzidenzwert so um die 50, ist das richtig? Bin ich jetzt aktuell einigermaßen up-to-date oder?
Ich glaube, knapp drunter, ne? Sogar.
Knapp drunter sogar, ja.
Genau.
Ja. Und sogar in Sachsen, ja, Sachsen, wir waren ja immer ziemlich weit vorne. Wir machen ja Radio in Sachsen, also zumindest was Christine und meine Wenigkeit betrifft. Micha Klein ist ja quasi die übergeordnete Instanz. Ja, du sitzt in NRW und beobachtest das Ganze mehr oder weniger aus der globalen Perspektive.
Ich bin wie ein Satellit, der in 36.000 Kilometern Höhe schwebt und auf alles draufschaut, ja.
Von Hilden aus vor allen Dingen, ja. Kannst du uns Hilden mal kurz beschreiben, was ist in Hilden? Also da, wo dein Sitz ist.
Hilden hat ein Autobahnkreuz. Hilden ist eine der dicht besiedelsten Städte Deutschlands, weil nur wenig Fläche, dafür viele Menschen, knapp, ich glaube 60.000, hat eine sehr nette, sehr schöne Innenstadt, auch eine sehr lebendige und ansonsten liegt Hilden dummerweise im Kreis Mettmann und der Kreis Mettmann ist ein Sammelsurium aus 10 solcher übrig gebliebener Städte, also zwischen Wuppertal, Düsseldorf, Köln, Essen, so alles Städte, wo man sagt, ach, wir wissen jetzt gar nicht so genau, wo wir die hinpacken, packen wir die mal zusammen und der Kreis Mettmann hat im Moment das Problem, dass der inzidenzmäßig noch sehr viel höher liegt und was lange Zeit nicht der Fall war und kein Mensch weiß so genau, warum, weshalb das jetzt eigentlich so ist und beim Impfen die Megakatastrophe ist. Also wirklich in Nordrhein-Westfalen liegt nicht so schlecht im Bundestrend, in Nordrhein-Westfalen ist es der letzte Platz seit Wochen, seit Monaten beim Impfen. So, das ist kurz zusammengefasst hier.
Das ist kurz zusammengefasst. Ganz in der Nähe auch das Neandertal, also quasi vor deiner Haustür.
Genau.
Richtig?
Ja. Ja,
prima. Impfen ist für dich kein Thema mehr, du bist ja durchgeimpft, das hatten wir aber, glaube ich, beim letzten Podcast schon gesprochen.
Gott sei Dank und ich habe jetzt ja auch gelesen, gerade aktuelles Thema auch, dass immer mehr Menschen aus NRW offenbar zum Impftourismus muss aufbrechen, also in andere Bundesländer fahren, um sich impfen zu lassen. Da gehörte ich ja dann auch dazu, muss ich ja zugeben.
Okay, ja. Stimmt, du hast ja auch so eine Butterfahrt gemacht.
Eine Butterfahrt
zum
Impfen. Eine Sofadeckenfahrt nach Sachsen.
Butterfahrt, richtig, nach Sachsen. Ja, und da haben wir euch mal gezeigt, wie es geht.
Wie es geht, ne?
Ja.
Haben wir den Wessis mal gezeigt, wie es funktioniert.
Ihr sagt ja, aber Entschuldigung, ihr sagt jetzt Butterfahrt, ihr als Ossis, hattet ihr sowas?
Wir Butterfahrten?
Aber nach der Wende sind die doch dann hier gab's eingefallen dann und dann wurde das ganz viel angeboten und ich glaube, da sind ganz viele drauf eingefallen, weil früher gab es das bei uns, glaube ich, nicht, oder? Zu DDR-Zeiten?
Also wir hatten
gab's da, nee.
Also du konntest zu DDR-Zeiten, sicherlich gab es jetzt zum Beispiel Ungarn, war ja für uns das Tor zur Welt, ja, Budapest. Da gab es sicher mehr als jetzt in Kuhköthen bei mir zum Beispiel oder in Pirna, wo Christina kommt, ja, da gab es... Hattet ihr Geschäfte in Pirna?
Nee, wir haben selber angebaut.
Gab es da so einen Konsum? ihr habt euch selbst versorgt, ja. Nee, das war sicher. Das hast du auch mal eine Levi's Jeans gekauft oder so. Das Problem war das Geld. Du hattest halt nicht genug Geld. Also selbst wenn du in der DDR irgendwie dir nebenbei was verdient hast. Ich kenn's ja jetzt nur noch aus der späten Zeit der DDR. Und ich habe ja damals schon so langsam angefangen, so ein bisschen als DJ zu arbeiten. Und da war ich also wirklich schon privilegiert. Das heißt, ich habe, glaube ich, an einem Abend so 100, 120 Mark verdient oder so, ja. Ganz junger Kerl und da warst du schon privilegiert, definitiv, mit diesem Einkommen, sag ich mal, ja, wenn du das so 3-4 Mal die Woche gemacht hast, aber du bist dann nach Ungarn gefahren zum Beispiel und konntest aber nur begrenzt Geld umtauschen, ja, also das heißt, du konntest jetzt nicht sagen, ich habe jetzt 1000 DDR-Mark gespart und tausch mir das waren Forint, glaube ich, oder? Ungarn waren Forint. War das Forint? Ja.
Klingt irgendwie logisch, gibt's das? Ja.
Forint, richtig. Ja. Du konntest Forint. Und du konntest dann nicht unbegrenzt einfach Forint tauschen und dann sagen, so, jetzt habe ich genug Geld zusammengespart, jetzt kaufe ich mir mal 2 Levi's Jeans oder mach irgendwas anderes, kauf was anderes. Also du hast da irgendwie so einen bestimmten Tagessatz, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, es waren so 30, 40 Mark der DDR, was man maximal tauschen konnte dann in Forint und mehr gab es einfach nicht. Ja, und dann warst du eben entsprechend begrenzt und du konntest eben nur, musstest ja auch von irgendwas leben, musstest ja auch essen, trinken. Wir haben mal eine Radtour durch Ungarn gemacht, glaube ich schon mal erzählt im Podcast. Das ist wirklich mal von Leipzig, das waren so die letzten Tage oder Wochen oder Monate der DDR, sind wir von Leipzig nach Ungarn mit dem Fahrrad gefahren. War total spannend.
Und überlegt
total mal, schön. Und wie gesagt, du musst ja dann essen, trinken dort auf. Wir waren dann 3-4 Wochen in Ungarn unterwegs. Da war eben nicht mehr viel Geld übrig, um dann noch was anderes zu kaufen. Also es gab, um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, ja, es gab dort andere Sachen, ja, als hier. Also das, was man heute als Butterfahrt bezeichnen würde, war denn damals die Levi's-Fahrt nach Budapest, ja, weil es dort Levi's-Jeans gab. Aber du hattest halt, du musstest eben ganz schön haushalten mit dem Geld.
Aber wie bescheuert mal, überleg mal, wie die Zeiten damals waren. Wenn du als Westdeutscher nach Ostdeutschland gefahren bist, in die DDR hinein, dann musstest du Geld umtauschen und ihr durftet nicht so viel umtauschen. Und bei uns war Butterfahrt übrigens, wenn man dann im Urlaub an der Ostsee oder Nordsee war, dann ist man da auf so einen Kutter gegangen und der fuhr so 2-3 Kilometer raus aufs Wasser, bis man dann in dieser, was ist er? Du als Seefahrer weißt das, 5-Meilen-Zone, wie heißt das dann?
Wenn du 2-3 Meilen raus ist, dann die 3-Meilen-Zone. Ne?
Ach so, genau. Wo ist die internationale Zone? Da ist man in internationalen Gewässern und dann machten die Läden auf. Das ist so im Prinzip wie im Flugzeug heutzutage. Wir eröffnen den Bordverkauf. So, und dann haben ja, wegen der Steuern, genau. Und dann konntest du da in diesen Mengen, die man so als Privatperson einführen konnte, durftest du Sachen kaufen, also Zigaretten und vor allem eben auch Butter damals in der Anfangszeit. Deswegen hießen die bei uns Butterfahrt. Und dann hat man das im Urlaub mal gemacht. So als große Touristenattraktion ist man einmal am Timmendorfer Strand in Grömitz oder sonst wo mit dem Kutter raufgefahren auf die Ostsee, hat da das Parfum gekauft und ist wieder zurückgefahren. Überleg mal.
Und Butterfahrt, weil sich das auf Kutter reimt, ja? Butter und Kutter.
Ich glaube, weil zuerst die Butter da besonders günstig war.
Also, okay.
Und dann habe ich im Urlaub Butter gekauft, habe jetzt 10 Stückchen Butter mit nach Hause genommen?
Ja, so waren wir im Westen. Wir hatten ja nichts.
in richtig, genau. Nee, aber ich glaube, die Skandinavier machen doch das heute noch. Also nicht mal wegen der Butter, aber jetzt, ich glaube, die Finnen, ja, oder auch die Schweden und so, die nehmen sich diese Ostseefähren, gehen dort an Bord, fahren einmal rüber nach, wo fahren denn die hin? Keine Ahnung. Wie war das mit der Estonia, die damals untergegangen ist? Also egal, jedenfalls, wenn die dann, wie du sagst, in diese internationalen Gewässer kommen, dann machen die dort ihre Geschäfte auf und dann kriegen die Alkohol ganz billig an Bord von diesen Fähren. Und dann geben die sich total die Kante. Das heißt also, die Finnen oder überhaupt die Skandinavier fahren dann einmal hin, einmal zurück, sind völlig breit und sagen, yeah, das war unsere Party. Weil der Alkohol eben an Bord viel billiger ist als Skandinavien. Ich war dummerweise noch nie da oben, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie teuer das ist, aber ich glaube, es ist deutlich teurer als bei uns zum Beispiel.
Ja, definitiv.
Also, weil sie so hoch besteuern, oder?
Ja, richtig. Ja, und erstaunlicherweise, trotzdem trinken die da besonders gerne und viel, ne?
Ja, wie sind wir drauf gekommen? Wir sind drauf gekommen, Deutschland macht sich locker, auch Sachsen. Das heißt, für Sachsen zum Beispiel, wir können es ja jetzt hier wirklich nur aus unserer heimischen Perspektive mal wiedergeben, ganz kurz an diesem 27. Tatsächlich, es gibt eine neue Corona-Verordnung, ganz viele Sachen werden gelockert. Es gibt dann wieder Kultur, natürlich immer, wenn diese Inzidenzwerte einigermaßen stabil unten bleiben jetzt. Also endlich wieder Kultur, Theater machen auf, Gastronomie, sogar Innengastronomie, glaube ich, ja, ab nächste Woche. Ja,
wenn die Inzidenz stabil unter 50 ist, dann darf innen auch wieder aufmachen.
Okay, wichtig natürlich auch für den Handel, das Ganze wichtig für die Schulen, wichtig auch für den Sport, Freibäder machen wieder auf. Was ganz wichtig ist, ich möchte mich ja nicht in den Vordergrund drängeln, um Gottes Willen, aber ich glaube, ich habe das Schwimmen verlernt und ich muss mich jetzt langsam ein bisschen fit machen. Ich bin ja jemand, der sich immer, also der jetzt grundsätzlich nicht der Supersportler ist, aber der sich so projektbezogen halt versucht vorzubereiten. Und tatsächlich, ich hab wieder einen Triathlon. Was sagt denn dazu?
Echt?
Ja, der erste Triathlon des Jahres, und zwar das ist mit den lieben Freunden von der 1 Energie in Sachsen. Wir haben ja schon so einige Challenges zusammen gemacht, zum Beispiel mit dem Fahrrad auf den Fichtelberg hochgefahren und so, solche Dinge. Und jetzt steht der erste Triathlon des Jahres an, das ist der Muldental-Triathlon im beschaulichen Grimma. Mhm. Also das ist wahrscheinlich wie Hilden, nur in schön. Ja, also es ist jetzt auch so ein bisschen kleiner alles mittendrin. Und
dünner besiedelt.
Und dort gibt es den Muldental-Triathlon. Ich glaube, das ist Mitte Juli.
Schaffst du das bis dahin, den Trainingsstand hinzukriegen?
Das ist die große Frage. Also man muss halt jetzt ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen laufe, Fahrrad fahre und vor allen Dingen schwimme wieder. Da kannst du ja gar nicht schwimmen, weil Bäder waren zu und die Seen waren kalt. Muss ich mal probieren jetzt, dass das wird bis dahin. Es ist jetzt nicht ganz so extrem, es sind 750 Meter Schwimmen, es sind, glaube ich, 18 Kilometer Rad und 4,5 Kilometer Laufen.
Also ein kleiner Triathlon. Darf der überhaupt Triathlon heißen?
Der darf Triathlon heißen, weil es sind ja drei Sportarten. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Distanzen. Also es gibt ja, ich weiß gar nicht, was olympisch ist und so. Also ja, gibt es ja kleinere, mittlere, große Distanzen.
Wie heißt das? Ist es der Kurztriathlon oder?
Ich weiß es gar nicht, wie das okay. Wie diese Strecke heißt. Also gut. Ja, das ist halt ein Triathlon. Das ist halt nicht alles Ironman.
Aber wenn dieser Begriff nicht geschützt ist, Christine, das ist unsere Chance. Wir machen Triathlon
mit Eierlaufen, Sackhüpfen
und Minigolf.
Ja, Minigolf, genau.
Super. Und dann können wir hinterher sagen, guck mal, wir beiden Triathleten. Boah.
Ach, hey. Ja. Das ist eine schöne Idee.
Gibt es da die berühmten, wie hieß der? Mallorca-Triathlon, oder? Wie war das?
Der Mallorca-Triathlon?
Essen, trinken und.
Ach, das dritte.
Und das dritte. Das
bei dir genau, wieder entgleitet.
Der berühmte Mallorca-Triathlon. Ja. Kannst du übrigens die Villa jetzt in Valdemossa in. Wo ist das? Also, ja, auf Mallorca. Wie heißt das? Tramuntana-Gebirge ist es, ja?
Ja.
Von Michael Douglas kaufen. Für, ich glaube, Verhandlungsbasis 29,8 Millionen.
Ach, da geht noch was. Das schaffen wir runtergehandelt auf 27.
Ja, ich habe die Info jetzt einfach mal an unsere Podder weitergegeben, weil unsere Podder, wir sind besser gebildet, besser verdienend und vielleicht interessiert das jemanden, die Information.
Ja.
29,8 Millionen soll eine der schönsten Villen Mallorcas sein. 77 Hektar, glaube ich. 77 Hektar. Und davon sind irgendwie, keine Ahnung, 1000 Quadratmeter bebaut. Also muss ganz toll sein. Riesenpool.
Und der will da nicht mehr hin? Der Michael?
Nee, der will dann nicht mal, also doch, der will schon nach Mallorca, der will, habe ich heute nur ganz grob gelesen, der will dann in andere Immobilien investieren dort.
Ah ja.
Ist ja inzwischen jetzt auch 76. Vielleicht
ist zu groß
sind die,
fürs Alter.
Ja, und die Treppen sind vielleicht zu steil dort, weiß man doch nicht, keine Ahnung.
Heute kommt übrigens die letzte Staffel seiner Netflix-Serie raus, The Kominsky Method, finde ich sehr lustig, sehr nett, ein älterer Schauspieler, er nämlich, Michael Douglas, mit seinem Agenten, die gleichzeitig dann noch Freundin haben und so weiter, also finde ich eine sehr nette Serie über ältere Menschen, die so mitten im Leben sind.
Okay, alles klar. Danke für den Tipp, Micha.
Ja, nur am Rande, Michael
Douglas. Vielen Dank. Ja. Weil wir gerade bei Netflix sind, Amazon-Chef Jeff Bezos gibt die Unternehmensführung ab. Das ist auch so eine Nachricht, die in dieser Woche reingeplatzt ist. Nach 27 Jahren. Nach 27 Jahren hat er gesagt, er übergibt das jetzt. Und sein letzter großer Deal war jetzt MGM zu kaufen. Das sind die mit dem Löwen, richtig? Also die Schlagzeile war eigentlich Amazon kauft Hollywood. Was so nicht ganz richtig ist, aber jeder weiß, was gemeint ist. Hier MGM, diese große Produktionsbude, bei denen zum Beispiel die Rechte liegen für James Bond 007.
Metro Goldwyn Mayer.
Ja, richtig.
Oh, genau. Was für ein Name.
100 Jahre alt, dieser Laden.
Überleg mal, Wahnsinn. Ja. Ich finde es ja toll, immer diese Vorspende zu gucken bei Filmen. Also wenn man auch wenn ich irgendwo was streame oder aus dem Fernsehen aufgenommen habe, so ich lasse diesen Vorspann immer voll mitlaufen, wo dann erst der Löwe kommt oder das Bom-Bom-Bom-Bom-Bom.
Das sind die anderen, das ist 20th Century Fox.
Genau, die haben auch den Namen dreimal geändert. Die heißen jetzt, glaube ich, nur noch Fox oder weiß ich nicht mehr.
Jedenfalls, wem gehören die jetzt? Ich hatte gelesen, dass MGM das letzte große Hollywood-Studio ist, das noch nicht an irgendeinen Konzern angeschlossen war.
Ich glaube,
also jetzt eben an Amazon, wo's
Fox wäre doch dann eigentlich Murdoch-Konzern, ne? Ist es dann Viacom? Ich weiß es auch nicht.
Keine Ahnung. Aber die Intention von Jeff Bezos, der eben jetzt sich in den Ruhestand verabschiedet mit 57 Jahren, ist ganz klar, weil die haben irgendwie ein Filmarchiv, also jetzt MGM wieder, von, ich glaube, 40.000, 50.000 Filmen. Und das will er natürlich alles implementieren auf seiner Amazon Prime-Plattform da, also Video, ne? Amazon Prime Video heißt das. Und damit kann er eben dann auch gucken, dass er mit Netflix auf Augenhöhe bleibt oder mit den anderen Anbietern. Was haben wir da noch? HBO und
Jede Menge. Disney ist ja ganz groß eingestiegen und so weiter und so fort, ja.
Ja, okay. Ja. Was heißt Amazon? Wie ist er auf den Namen gekommen? Weiß das jemand?
Amazon?
Ja,
Amazonas? Die Amazonen? Ich weiß es gar nicht.
Wie kam der drauf? Ist er nicht?
Nee.
Weißt du? Ja, du bist schon wieder vorbereitet.
Ich hab's vorhin gelesen.
Ah, und?
Streber. Es hat nichts mit seiner Frau zu tun, obwohl die wohl am Anfang sehr gekämpft hat um das Projekt, von der sich jetzt scheiden lässt, ja, oder schon geschieden ist, weiß ich gar nicht genau. Also die hat wohl sehr gekämpft, er war wohl kurz davor aufzugeben. Es war ja eigentlich erstmal nur als Buchhandel, also als Online-Buchhandel gestartet, das ganze Thema. Und sie hat wohl gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Sie hat wohl auch diese Namensänderung dann irgendwie maßgeblich mit beeinflusst, weil die hießen mal ganz anders am Anfang. 94, vor 27 Jahren. Und Amazon ist wohl die Erklärung dafür, also nicht, weil sie eine Amazone ist und so kämpferisch wie eine Amazone, sondern ich glaube, das hat nur was mit den Suchalgorithmen zu tun damals, ne? Dass das einfach nach Alphabet ging. Und er wollte schon, er hat sich schon, glaube ich, überlegt, irgendwie was mit Doppel-A, A-Bär oder A, keine Ahnung, ja, Aal. Nee, irgend sowas hat er sich schon überlegt, aber das war ihm dann zu doof und deswegen Amazon. Das war so das, was man irgendwie schon mal gehört hatte und ja, deswegen kommt das eben in diesen Suchalgorithmen relativ weit oben im Alphabet.
Damals,
deswegen
Amazon. Damals noch, als es diese Kataloge wie Yahoo und so weiter gab.
Richtig,
mit Google genau. Und allen Suchmaschinen hat ja geändert, aber früher war es ja wirklich so, da wurden manuell Seiten eingetragen in die Kataloge, stimmt, richtig.
Siehst du?
Diese Zeit gab's
keine Ahnung.
Ja, ist schon lange her. Siehst du, wer sich noch an Butterfahrten erinnern kann, kann sich auch an Leikos erinnern und Alta Vista.
Richtig. Und wer in Hilden zu Hause ist, der hat ja auch sonst nichts.
Nee.
Ja, ihr könnt auch normal wieder einkaufen. Also könnt ihr jetzt so analog einkaufen in Hilden?
Lebensmittel ja. Einzelhandel ist, glaube ich, noch geschlossen aktuell.
Ja.
Wird jetzt diskutiert, ob das in den nächsten Tagen losgehen könnte, weil die Inzidenzen jetzt auch gerade mal so unter die 100 gerutscht sind seit ein paar Tagen, wo man aber nicht weiß, was hat Pfingsten da noch bewirkt und nicht. So, also insofern, nein, der Einzelhandel ist noch nicht wirklich richtig offen.
Okay.
Gibt ja, übrigens, weil wir letzte Woche auch rumgerätselt haben, was gilt eigentlich wo, hat uns auch, ich habe den Namen leider jetzt nicht da, hat uns eine Hörerin geschrieben, es gibt auch eine App von einem kleinen Startup, die App heißt PM Jetzt, ich glaube Pandemie-Maßnahme, dafür steht es, glaube ich, PM Jetzt. Da kannst du deine Stadt eingeben und die zeigen dir dann an, was bei dir gilt. Ich weiß nicht, wie zuverlässig, das kann ich noch nicht sagen. Bei mir hat es gestimmt, alles, was ich so nachgeguckt habe. Aber dann hast du immer so auf einen Blick schnell, musst nicht überall rumsuchen.
Alles klar, nochmal, also dass ich jetzt nicht zurückspulen muss beim Podcast hören, wie PM jetzt.
PM jetzt.
Was? GM? Was?
PM? Nein. Also P wie...
Was? Die alten Herren hier.
Was?
P wie Pandemie und M wie Makulatur, Maßnahme oder... Ja. Micha, oder?
Wie Mutterfahrt.
Oder, ja, wie Mutterfahrt.
Ja, wie Mutterfahrt. Ja,
das war übrigens bei meinem Hund immer das lustige Spiel, weil der hörte auf das Wort Futter, wenn man ihm sagen wollte, so, jetzt kannst du gleich mal fressen gehen, Futter, dann war der völlig aufgeregt und dann haben wir immer geübt, ob er auch bei Mutter, Butter, Kutter reagiert und als er jünger war und besser gehört hat, hat er da dich nur starr blöd angestarrt, weil er genau wusste, das ist das falsche Wort und wenn du Futter gesagt hast, dann sprang er in die Höhe.
Tatsächlich?
Ja.
Ja. Ich traue es mal gar nicht zu sagen, die Vergangenheitsform, stimmt's?
Ja, leider. Anfang des Monats, aber mit stolzen 14 Jahren und ein paar Monaten. Also der ist in Menschenjahren gerechnet über 100 geworden.
Irre.
Ja.
Verrückte Sache.
Verrückt.
Aber trotzdem, dann so kurzfristig überraschend, war schon blöd, aber zumindest er hat jetzt nicht tagelang gelitten. Also insofern eigentlich alles schön und gut.
Und wahrscheinlich ist er jetzt auf der Regenbogenbrücke. Ja. Okay. Wer weiß, was mit uns passiert. Wir hatten ja heute Morgen die schöne, also ich finde es wirklich die schöne Theorie, dass dieser Eric Carle, das Eric Carle ist ein deutsch-amerikanischer Autor, von dem das berühmte Kinderbuch Die kleine Raupe Nimmersatt stammt. Ja, der ist jetzt gestorben mit 91 Jahren und wir hatten heute Morgen die schöne These aufgestellt, er ist nicht gestorben, er ist verpuppt. Ja, er ist genau. Ein Schmetterling
dann
geworden.
Dann wird er ein Schmetterling.
Ja,
und dann klein. Sitzt er oben auf der Bank und schlendert mit dem Beinchen.
Ja. Habt ihr das gelesen als Kinder? Kleine Raupe Nimmersatt? Also jeder kennt's.
Ja,
gab, nee. Doch, ich glaube, das gab's auch. Doch, ich also meine. Ich
hab's nicht gelesen.
Ja, das war das mit diesen Löchern drin.
Was?
Also das, also sagt dir das was, Micha?
Ja, aber ich habe es nicht als Kind gehabt. Ich glaube, es lag dann irgendwann mal beim Kinderarzt aus. Wir zu Hause haben es nicht
beim
gehabt.
Beim Kind? Ah ja.
Und ich meine, wann ist denn das erschienen? Ich meine erst, dass ich das später in meinem Leben wahrgenommen hätte.
Und die haben quasi in das Buch wurden so Löcher reingestanzt.
Ja.
Ja, weil die Raupe frisst sich doch durch. Das ist
ach
doch,
so,
der ja. Ist doch die kleine Raupe und immer ich halt und die frisst. Und die frisst auch den Menschen das Essen mal weg. Also ist so normale Lebensmittel eben, ne? Und wird immer dicker und dicker und dicker, die kleine Raupe Nimmersatt. Ja. Und so frisst sie sich halt auch durch das Buch durch. Und dann zum Schluss gibt's aber das grüne Blatt. Ja, und dann wird der schöne Schmetterling draus. Und eine schöne Geschichte, die wir heute Morgen auch schon in der Sendung hatten. Also für alle, die es vielleicht nicht hören konnten. Die Geschichte gefällt mir sehr. Und zwar, wir schreiben das Jahr 1999. George W. Bush war angehender US-Präsident. Mhm. Ja, mit dem sie ja große Hoffnungen verknüpft hatten. Wie war denn das damals, 99? War das nicht diese knappe Auszählung? Micha, du weißt sowas. Wie war denn jetzt? Da war doch der Nachfolger von, also nee, der Vize von Bill Clinton.
War das Al Gore, war, ne? Ich glaube,
war das Al Gore?
War das die Auszählung in Florida, wo sie dann immer noch gezählt haben, ob der Lochstreifen an der richtigen Stelle sitzt und ob die Wahlmaschinen richtig gezählt haben und so weiter, wo es ewig hin und her ging und dann hinterher ein Gericht die Auszählung verboten hat? Oder war das eine andere Wahl?
Das kann auch bei der Wiederwahl gewesen sein. George W. Bush war ja zweimal, hatte ja 8 Jahre. Ich weiß nicht genau. Aber wie auch die Geschichte in der Geschichte. Christine schimpft immer mit mir, wenn ich in der Sendung die Geschichte in der Geschichte erzähle. Also zurück zur Ursprungsgeschichte. Die kleine Raupe ist Nimmersatt, ja. Und George W. Bush hat nämlich kurz bevor er dann zum Präsidenten gewählt wurde, erklärt, dass die kleine Raupe Nimmersatt sein Lieblingsbuch ist. Ja. Und er hat gesagt, das Werk hat ihm beim Heranwachsen wirklich extrem gefallen. Es hat ihn beeinflusst und inspiriert als Heranwachsenden. Das Problem ist nur, als das Buch erschien, Die kleine Raupe Nimmersatt, war George W. Bush bereits Mitte 20.
Ja.
Ja.
Manchmal ist es.
Solltest du, wenn du deine politische Karriere starten willst, dann vielleicht nicht in diesen Interviews, wenn dir die PR-Agentur gesagt hat, nehmen Sie das hier, das ist unverfänglich.
Ja, genau.
Da kann auch keiner vom politischen Lager Ihnen was reininterpretieren. Das mag jeder, dieses Buch. Dann nimm du bitte nicht Bibi und Tina.
Richtig.
Ich glaube, das ist... bei dir auch ein bisschen zu spät.
Ja. Nee, für uns kommt ja hier fliegendes Klassenzimmer und so. Erich Kästner geht immer, oder Micha?
Ja, aber das ist ja schon wieder so alt. Das ist nicht cool genug. Da würde eine PR-Agentur sagen, Kriegszeit, kurz danach, nee, Westdeutsch, nehmen Sie was anderes. Nee.
Jetzt bin ich mal gespannt, welches Kinderbuch hat euch beeinflusst und inspiriert? Christine, Lehrerkind.
Gott, ich glaube, es ging um ein Schiffo. Kantor hieß der, Kantor auf der Spur.
Aha.
Oh, ich habe das geliebt. Also es war jetzt nicht so als ganz kleines Kind, aber das ist so das Buch, wo ich mich so als ich angefangen habe zu lesen. Es ging irgendwie um einen Polizeihund. Ich glaube, politisch alles jetzt aus heutiger Sicht nicht ganz so schön. Das war irgendwie so, oder war das irgendwie...
Geschichten aus dem Grenzschlaf.
Ja, das war irgendwie...
Kantor und sein Trupp.
Kantor auf der Spur hieß das.
Kantor auf der Spur.
Also ich glaube,
Leben im Todesstreifen.
Politisch jetzt nicht so schön, aber die Geschichte war irgendwie total spannend mit diesem Hund. Das hat mich total fasziniert. Und ganz früher, als kleines Kind, hatte ich Pani-Pünktchen. Pani-Pünktchen. Ja, Pani-Pünktchen war ein kleines Mädchen und das hat immer ein gepunktetes T-Shirt getragen. Und abends hat sie sich dann ausgezogen und hat es über den Stuhl gehängt und am nächsten Morgen ist er aufgewacht und hatte diese ganzen kleinen Punkte im Gesicht. Also ging es quasi um Windpocken und so kindgerecht erklärt, dass du nicht kratzen sollst. Und Pani-Pünktchen war dann ganz traurig, weil sie hatte die Punkte im Gesicht und musste zu Hause bleiben und das T-Shirt war dann nur noch weiß und hatte keine Punkte mehr. Und das war irgendwie ganz niedlich. Das war so als kleines Kind. Das habe ich dann später auch meiner kleinen Schwester immer vorgelesen. Die wollte das zwar nicht, aber ich habe es ihr trotzdem vorgelesen.
Pani-Pünktchen.
Pani-Pünktchen, genau hieß das.
Okay, ja.
Eine Zwangsvorlesung, Gott, das arme Kind.
Ja, wir hatten so ein Doppelstockbett und insofern kam sie dann auch nicht wirklich weg.
Ja, warte mal, und sie hat sich doch gerecht dann bei dir, oder? Nee, deine Schwester.
Nee, das war auch ich.
Ach, das war's. Ach du.
Die war ja die kleinere und deshalb musste sie, also als meine kleine Schwester dann zur Welt gekommen ist, musste ich von unten im Doppelstockbett, musste ich nach oben ziehen, weil die Kleine ja unten schlafen musste, damit sie nicht rausfällt. Das fand ich schon mal total ätzend, weil ich so als Kind immer ein bisschen Angst hatte und ich war auch ein dickes Kind und da diese Leiter an so einem Doppelstockbett, das war, also es war die Hölle für mich. Und dann, ja, ich habe dann auch mal die. Also die hat ja unter mir geschlafen und als ich so in die Schule gekommen bin, das war alles, war eine aufregende Zeit für mich und dann habe ich halt nochmal so ins Bett gemacht und dann war das halt blöd für die Schwester, die drunter schlief.
Wie, und du hast so viel, dass die Matratze es nicht alles aufsaugen konnte?
Also, ich weiß nur, dass sie irgendwann quietscht es von unten und dann war das alles ein bisschen peinlich, ja.
Also deine Schwester hatte kein beschissenes Leben, aber ein,
hallo?
Ein nasses ja. Leben unter dir.
Pipi macht doch schön, insofern, es hat funktioniert.
Das soll für die Haut soll das super sein.
Ja, ich habe eine schöne Schwester.
Bunny Brünchen, was war dein Kinderbuch, Micha?
Mein Kinderbuch, ich habe gerade währenddessen, ich dachte, oh Gott sei Dank hast du Christine zuerst gefragt, weil ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, also Kinderbuch kann ich mich nicht wirklich erinnern, obwohl ich relativ früh auch angefangen habe zu lesen, glaube ich. Ich habe aber hinterher total verschlungen diese ganzen Jugendbücher, also 3 Fragezeichen zum Beispiel, die kennt ihr die?
Ja, klar, also bei mir kam es später halt.
Ja, gut, du hast das mit 28 dann gelesen, genau. Weil das ist ja auch sehr aufregend und spannend. Wobei, da war es auch so, da habe ich teilweise auch, weiß ich noch, in der Schule Angst gehabt. Da gab es so vor dem Ende der Ferien irgendwie hat man mal so dann die Hörkassetten, die gab es ja ganz viel, gehört. Und da hatte ich wirklich dann als Kind auch mal Angst vor. Und später habe ich die ganzen Bücher gelesen und auch zum Beispiel von Annette Blyton, 5 Freunde.
Ah ja.
5 Freunde, das sind wir, mit Timmy, dem Hund.
Alles klar. Also alle die Hunde spielen immer eine Rolle, ja?
Bei den 3 Fragezeichen? Nein, nee, da spielt ein Papagei eine Rolle. Ja. Da ist im Hintergrund auf den Hörspielkassetten ist immer, wenn die in ihrer Zentrale sind, auf dem Schrottplatz, was ich natürlich total toll fand, also im Schrotthaufen eingebauter Wohnwagen, der nur durch eine Bodenklappe zu erreichen ist, fand ich super. Und immer, wenn die da drin saßen, macht es im Hintergrund immer, weil dieser Papagei die ganze Zeit rumtutet.
Aber das andere war doch mit Hund jetzt, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, Timmy.
Timmy, eben. 5 Freunde ist mit Hund.
Ja, genau. Das ist bei mir aber auch ein Hund.
Julian,
bei mir,
und bei Anne, George und Timmy,
Bootsmann auf der Scholle von Benno Blutra. Ah. Aber das sagt euch gar nichts.
Doch, na klar.
Bootsmann auf der Scholle.
Ja, aber das ist ein Klassiker.
Ein kleiner Hund, also die Ostsee war damals zugefroren, als das Buch spielt. Ich weiß gar nicht, wann das geschrieben wurde. Bestimmt auch 60er, 70er Jahre, oder? Sowas in der Ecke, uralt, Benno Blutra. Und das würde dich als Meteorologe interessieren. Ostsee war zugefroren und die wollten dann irgendwie, das war der Schiffshund. Das war irgendwie der kleine Hund vom Seemann, vom Seebär, weiß nicht mehr, wie der hieß. Also der Hund hieß jedenfalls Bootsmann und der ist dann auf so eine Scholle gesprungen und auf einmal hat sich die Scholle eben dann komplett gelöst und ist rausgetrieben auf die Ostsee, aufs Meer. Und der arme kleine Hund allein auf der Scholle. Könnt ihr euch das vorstellen?
Das ist ja schlimm.
So viel Angst. Und die Scholle wird ja immer kleiner und ach, um Gottes Willen, die Wellen immer höher. Ja, es ist natürlich gut ausgegangen. Ja, Bootsmann auf der Scholle, das war meins.
Das ist wie diese, da gab es auch so ein Jugendbuch, kanntet ihr Mordsee ist Nordsee? Nee, Nordsee ist Mordsee?
Nee.
Siehst du, das war wirklich, das war zu meiner Jugend war das ganz groß, das mussten alle lesen, ja. Da gab es auch einen Film dazu. Ich habe das angelesen und fand das nur blöd und langweilig. Ich habe es nie zu Ende gelesen. Ich dachte, ihr könntet mir jetzt mal helfen, dass nach den 3 Jahren, die ich es nicht gesehen habe, mir sagen könnte, wie das Ganze ausgeht.
Ah, ist total spannend, wie das so im Lauf der Generation, wie sich das so ändert. Ja, also Pani-Pünktchen, dann kommen schon die 3 Fragen, also dann irgendwann zwischendurch hier Benno Blutra mit Bootsmann.
Der war zuerst.
Ja, dann Pani-Pünktchen, dann also ganz vorher war wahrscheinlich noch Pippi Langstrumpf und sowas, dann kommen die 3 Fragezeichen und die 5, was für 5? Was?
5 Freunde.
5 Freunde, ja. Genau.
5 Freunde.
Danach kam dann diese vor 10 Jahren Harry Potter. Jedes Kind hat Harry Potter gelesen.
Ja.
Ja, also so mit 8, 9 Jahren hat man angefangen, glaube ich, Harry Potter zu lesen. Kriegst du heute keinen mehr hinterm Ofen vorgelockt, glaube ich. Also zumindest mit
Harry Potter?
Die Kiddies, denkst du?
Ja, die werden die kennen, also die es damals gelesen haben, nicht, weil die sind ja älter geworden.
Aber selbst die heute 10 sind, 11, lesen die noch Harry Potter? Ist da noch der Hype da? Nee, die machen doch heute, die haben ihre PS4 oder ihre PS5 oder Xbox. Ja,
aber die lesen das noch.
Ja, denkst du?
Ja, dazwischen ist übrigens noch Bibi und Tina, dann kommt noch Benjamin Blümchen, war auch noch als Kinderbuch und dann kommt auch noch TKKG.
Was für Ding?
Das kennt ihr auch nicht. Das war bei mir nach den 5 Freunden und den 3 Fragezeichen, kam dann irgendwann TKKG raus, so als deutsche Jugendserie. Ah. Auch 4 Freunde, die irgendwelche Kriminalfälle lösen.
Okay, alles klar. Als Buch, nicht als Film, als Buch.
Als Buch und als Kassettenversion. So. Aber apropos, jetzt wo wir drüber sprechen, kennt ihr die Pfefferkörner?
Nee.
Das läuft in der ARD immer sonntags vormittags, eine Kinderserie. Das ist so, wenn man gerade irgendwie morgens früh da sitzt und ein Brötchen isst oder sowas und dann sonntags morgens einfach mal den Fernseher einschaltet, weil man irgendwie berieselt werden will, landen wir immer bei den Pfefferkörnern. Und das ist eben so eine typische Kinderserie. Kinder in Hamburg ermitteln irgendwelche Kriminalfälle und so. Und der Knaller ist aber an dieser Serie, dass die Kinder durch die Bank weg mega gut spielen. Und das schon seit Jahren. Die haben die Kinder natürlich immer mal wieder austauschen müssen, weil die ja älter waren. Ja. Aber die müssen eine wahnsinnig gute Castingagentur haben, weil die Erwachsenen spielen okay, aber die Kinder sind wahnsinnig gut. Also deswegen auch für euch als Erwachsene.
Okay, wann läuft das? Wann und wo?
Sonntags vormittags im Ersten.
Okay. Also man merkt schon, in Hilden ist wirklich nicht viel los, oder? Wenn du sonntags im Ersten die Pfefferkörner guckst und du switchst dann immer hin und her zwischen Pfefferkörnern und Fernsehgarten. Gibt's das noch?
Fernsehgarten ist später.
Ah, das
ist
später?
Ja.
Aha, okay, alles klar. Ja.
Aber ihr merkt schon, wir haben stabiles Netz hier. Ja. Wir können sowas auch mal am Sonntagmorgen gucken.
Ja, genau. Ja. Jesse, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen der kleinen Raupe Nimmersatt und weil Eric Carle im Alter von 91 Jahren, genau, also der Schöpfer, der Autor von der kleinen Raupe Nimmersatt, mit 91 Jahren gestorben ist. Eric Carle. Oh. Also nicht gestorben, sondern verpuppt, haben wir gesagt. Ist jetzt ein Schmetterling.
Verpuppt.
Ein,
er kommt als Schmetterling
wieder. Schmetterling. Ganz sicher. Ja, was hatten wir sonst noch in dieser Woche? Was war so? Großes Aufregerthema natürlich. Belarus hat einen Passagierflieger zur Landung gezwungen. Große Aufregung. Die haben gesagt, es war eine Bombendrohung. Wir müssen das mal ein bisschen auseinanderklamüsern, weil wir haben ja so viele Hörer jetzt auch oder Podder in ganz entlegenen Gegenden der Welt, wo man das vielleicht alles gar nicht so mitbekommt, die Nachrichtenlage. Also wie war das nochmal? Der Lukaschenko, so heißt er, der hat gesagt, es gab eine Bombendrohung und deswegen musste das Flugzeug landen.
Per Zufall war dann da ein Regimekritiker mit drin, den konnte man dann praktischerweise festnehmen. Und man hat es ja, also man hat es mit es gibt auch unterschiedliche Hinweise. Die einen sagen, ja, alle Passagiere, die an Bord waren, sagen, da ist so eine hier so ein Abfangjäger nebenher geflogen. Ja. Lukaschenko selbst sagt, nee, da war keiner, gab nur eine Bombendrohung und dann sind die gelandet und dann hat man aber trotzdem dann ja eine Bombe an Bord des Flugzeugs vermutet, wahnsinnig viel Zeit gehabt, alle Passagiere ganz langsam aus dem Flugzeug rauszuholen, einzeln zu kontrollieren. Da standen alle drumherum mit schusssicheren Westen, Stahlhelmen und so weiter und haben dann so nach und nach die Passagiere rausgeholt und ja, wie man vermutet, ging es eigentlich nur um den einen Mann und seine Freundin.
Ne? Um diesen Blogger.
Ja, genau.
Was natürlich eine Riesensauerei ist und was so gar nicht geht, Luftpiraterie oder wie immer man das nennen möchte. Also natürlich hat der Westen entsprechend reagiert und auch ganz vorneweg natürlich die USA hat gesagt, ja, dieses Regime muss mit Sanktionen überzogen werden. So etwas geht gar nicht. Allerdings haben sie da nicht ganz aufgepasst in der Presseabteilung, weil den USA, denen ist das auch schon mal passiert. Also die haben, ist noch gar nicht so lange her, 7, 8 Jahre, haben die mal ein Flugzeug zur Landung gezwungen in Wien, weil die dachten, dass dort auch ein Blogger ist es jetzt im eigentlichen Sinne nicht, aber eben ein Whistleblower an Bord dieses Flugzeugs ist. Und zwar ging es damals um Edward Snowden. Und die haben vermutet, dass der in der Präsidentenmaschine des damaligen Präsidenten von Bolivien mitfliegt. Und deswegen haben die diese Präsidentenmaschine in Wien zur Landung gezwungen. Also im Grunde genommen dasselbe Vorgehen. Die haben es ein bisschen anders verpackt und haben dann ihre europäischen Partner gebeten, Überflugsrechte nicht zu gewähren, sodass das Flugzeug dann irgendwann keinen Sprit mehr hatte und landen musste. Ja, so war die Geschichte etwa.
Ja, also vergleichbar ist, es ist ein politisch Verfolgter. Also Snowden ist von den USA verfolgt worden. Hier in der Blogger von Weißrussland. Das auf jeden Fall klar. Ja. Und es ist ein Eingriff gewesen. Unterschied ist natürlich, also in dem Fall, sie sind nicht mit dem Abfangjäger nebenher geflogen, haben die sozusagen dem mit Abschuss gedroht, dem Präsidenten. Der kam aus Russland, war da am Flughafen natürlich gestartet und Snowden war zu der Zeit da auch im Transitbereich ja noch gefangen. Also der konnte ja nirgendwo hin, der konnte nirgendwo raus und deswegen vermuteten die USA und andere, jetzt könnte der Snowden vielleicht damit an Bord sein. Mhm. Ja, und der Unterschied ist eben, man hat die Maschine jetzt indirekt sozusagen zur Landung gezwungen, weil die mussten auf jeden Fall ja über Spanien, Frankreich hinwegfliegen, um nach Bolivien zu kommen. Ja. Und die Länder haben dann alle gesagt, nee, hier darfst du nicht durch, hier darfst du nicht durchfliegen. Ja, und es war keine Passagiermaschine. Also es sind nicht hunderte Menschen in Angst und Schrecken gewesen, sondern in Anführungszeichen nur der Präsident beziehungsweise seine Begleitung und so weiter. Also so ein paar Unterschiede gibt's schon, aber im Endeffekt,
Faktenlage ist eigentlich ähnlich. Ja. Und das ist so schade. Also wie gesagt, es ist mit nichts und durch nichts zu entschuldigen, das, was da jetzt in Belarus passiert ist und was sie da veranlasst haben. Aber ich finde halt so dieses Entsetzen im Westen, das finde ich dann immer so ein bisschen verdächtig und so ein bisschen schade, wenn man jetzt, du bist ja auch alter Ministrant, ja, wenn wir jetzt die Bibel, das Johannesevangelium zitieren wollen, wo der Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, und das ist so schade, dass sich der Westen mit solchen Aktionen so angreifbar macht. Da habe ich auch gleich, ich will es jetzt hier nicht ins Ernsthafte ziehen, aber ich habe gleich einen schönen Buchtipp. Wir wollen ja auch ein bisschen kulturelle Orientierung geben. Und zwar Nils Melzer, der Fall Julian Assange. Die ist ja erschienen und zwar im Piper Verlag kostet, heißt es Piper oder Piper? Ja, das sind das Piper, ne? Piper.
Es ist Piper. Immer noch der Piper Verlag,
Der Piper Verlag, ne?
Ist ein deutscher Verlag.
Kostet 22 Euro, sehr, sehr spannendes Buch. Ich habe mal reingeblättert, Julian Assange. Und vielleicht noch einen Satz zu diesem Nils Melzer. Das ist ein gebürtiger Schweizer und der ist ganz offiziell Sonderberichterstatter der UN. Und der hat sich halt mit diesem Fall Julian Assange mal ein bisschen genauer beschäftigt. Weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal thematisiert hatten im Podcast. Und der hat unfassbare Sauereien aufgedeckt. Also wie man versucht hat, diesen Menschen zu demontieren als Menschen erstmal. Und wie man wirklich alles, also das waren ja auch nicht nur die USA, sondern eben auch die Verbündeten Schweden zum Beispiel. Großbritannien spielt da eine sehr unrühmliche Rolle, die eben wirklich alles versucht haben, um diesen Julian Assange irgendwie als bösen Menschen dastehen zu lassen, eigentlich zu verdecken, dass es ja darum geht, dass der Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Der hat sie ja nicht mal selbst aufgedeckt, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass es eigentlich nur in Anführungszeichen ein Journalist ist, dieser Julian Assange, also der eine journalistische Plattform betreibt bzw. betrieben hat und dort eben Recherchen von Whistleblowern veröffentlicht hat. Und das versuchen die USA zu verhindern und deswegen ist dieser Mann angeklagt und ganz, ganz schlimm, weil die grundsätzliche Aussage von diesem Nils Melzer, der also wirklich ein ganz neutraler Beobachter beziehungsweise dort eben auch Analytiker war und das wirklich ganz neutral untersucht hat, sagt eben, dass die wirklichen Verbrecher bis heute straflos geblieben sind und dass man eben diesen Julian Assange jagt und der natürlich dann für solche Regime wie in Belarus, wie in Russland, wie Putin, in China und wo auch immer solche Sachen so laufen, gibt es ja noch viele andere Länder auf der Welt, dass solche Beispiele dann eben denen immer als Exempel dienen und sagen, ja guckt mal, der Westen, die machen es ja ganz genauso, die machen es nicht anders, die verhalten sich genauso und das ist halt sehr, 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 sehr traurig eigentlich. Ja. Also, dass man sich eben da mit dieser moralischen Schuld belädt und solange das der Fall ist, eben eigentlich kein Recht hat oder immer ein bisschen blöd aussieht, immer ein bisschen dumm aus der Wäsche guckt, wenn man dann auf Leute wie Lukaschenko zeigt und sagt, guck mal, was der macht, das darf der gar nicht und wir verurteilen das und wir wollen Sanktionen und so weiter. Gab es damals 2013 Sanktionen gegen die USA, als sie dieses Flugzeug gezwungen hatten zur Landung?
Nee. Es gab aber große Diskussionen, glaube ich. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, wie Deutschland sich da verhalten hat, aber es gab schon von vielen Staaten sozusagen Widerspruch, die das auch nicht so ganz ideal fanden. Mhm. Ja.
Vielleicht noch ganz interessant, um das jetzt abzuschließen, Gottes Willen, ich will ja nicht, ach Gottes Willen, jetzt nicht schon wieder so eine ernsthafte Note reinbringen, aber da gab es ja dieses Gerichtsurteil, der sitzt ja immer noch im Gefängnis, immer noch in Isolationshaft, dieser Julian Assange. Und es gab ja das Gerichtsurteil zum Thema Auslieferung und die Briten hatten ja erstmal geurteilt, also dieses Gericht, dass der nicht ausgeliefert werden kann, aber eben nicht wegen des Faktes, dass der dort als Journalist am Pranger steht, sondern da haben die gesagt, ja, das kann schon sein und das ist durchaus strafbar, sondern die haben den nur deshalb nicht ausgeliefert, weil die sagen, in den USA droht ihm eine so lange Haftstrafe, dass er wahrscheinlich, keine Ahnung, also diese Haft nicht überlebt, also dass er dort eben gesundheitlich oder überhaupt mit Leib und Leben total gefährdet wäre. Deswegen hat man diesen Julian Assange nicht ausgeliefert, aber eben nicht in der Sache selbst. Und die Sache selbst haben die wirklich so beschieden. Die sagt, dass Journalisten in Zukunft keine geheimen Dokumente mehr entgegennehmen können. Ja, das ist strafbar. Also das gilt eigentlich für uns alle. Und das, also wir sind ja alle ein Stück weit auch journalistisch unterwegs. Und das ist eigentlich, ich finde es ganz furchtbar, ja, dass dieser Rechtsstaat bei uns genauso dysfunktional ist wie in Gesellschaften, die wir so gerne verurteilen, wo wir so gerne sagen, dass es da mit den Menschenrechten nicht weit her ist und dass wir uns eigentlich in solchen Dingen genauso verhalten. Aber eben alles tun, dass diese Dinge nicht öffentlich werden oder zumindest nicht so extrem hochgespielt werden, dass es jeder mitkriegt. Und das finde ich echt traurig. Und da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, weil dann natürlich zu Recht und mit Recht müssen solche Dinge, wie sie jetzt dort in Belarus laufen, auch angeprangert und verurteilt werden. Aber ja, es wirkt halt immer ziemlich unglaubhaft, wenn man sich selber so verhält.
Naja, es ist, die Abgrenzung ist schwierig, ne? Also zu sagen, geheime Informationen dürfen nicht veröffentlicht werden, kann ja auch seinen Sinn haben. Also wenn jetzt zum Beispiel einer die geheimen Kodierungen für die Atombomben veröffentlicht und damit jeder Hacker plötzlich so ein Ding starten könnte, ist ja vielleicht eine Information, die im allgemeinen Interesse ist, dass sie geheim bleibt. Mhm. Und dass es da schon auch durchaus einen Sinn macht, wenn das strafbar ist, dass man sowas veröffentlicht. Aber ob natürlich, wie bei Snowden, der öffentlich macht, was für ein Riesenabhörprogramm auf diesem Planeten läuft, ob das eine als geheim einzustufende Information ist, ist ja wieder eine andere Geschichte. Ne? Deswegen so ganz pauschal zu sagen, es darf, muss alles veröffentlichbar sein, ist vielleicht auch falsch, aber gibt dir recht, schwierig.
Ja, ne, schwierig. In diesem Fall ist es ja so, also um jetzt Christina ins Spiel zu bringen nochmal, irgendein Whistleblower übergibt ihr Material, eindeutiges Material, Fakten, Beweise, dass, keine Ahnung, irgendeine amerikanische Einheit in Afghanistan 10 Zivilisten ermordet hat. Einfach so. Ja, ohne Grund, aus Versehen, wie auch immer, keine Ahnung, vielleicht auch mit böser Absicht. Christine hat jetzt diese Unterlagen, diese Datenlage, diese Faktenlage. Wenn sie veröffentlichen würde, macht sie sich strafbar. Das ist schon komisch, oder? Also wenn sie dieses Kriegsverbrechen, ein offensichtliches Kriegsverbrechen anprangert, als Journalistin ist sie strafbar, geht sie ins Gefängnis. Das ist,
nach dem,
das
was hat, der britische
das hat eigentlich mit Rechtsstaat nicht viel zu tun, finde ich. Also mit Rechtsstaatlichkeit, ja. So, das ist die Gesetzeslage, zumindest aus Sicht der Amerikaner. Und damit müssen wir alle leben. Aber dann müssen wir eben auch mal die Klappe halten, wenn andere Länder das ähnlich handhaben. Politische Systeme, die uns nicht so passen.
Ja, ich finde auch, wir haben auch in Deutschland gibt es auch so Urteile, zum Beispiel in einzelnen Bundesländern, zum Beispiel Polizisten keine Kennzeichnung mehr tragen müssen, dass wenn es jetzt eine Demonstration gibt zum Beispiel und da ist dann ein Polizist, der sich falsch verhält, dass der nicht seinen Namen auf der Uniform stehen hat und damit dann um seine Familie fürchten muss und weiter, das finde ich ja alles völlig korrekt, aber dass dann ja auch einige Innenminister schon abschaffen wollten, dass die zumindest mal eine Nummer draufstehen haben, dass man hinterher sagen kann, hier, ich möchte anzeigen, Polizist Nummer 2283 hat mir was angetan und ich möchte, dass der Fall überprüft wird. Das wollen ja auch einige Innenminister schon verhindern. Und das finde ich zum Beispiel ist auch eine Geschichte. Da haben wir auch schon Einschränkungen hier in Deutschland, über die man viel mehr reden muss.
Also nochmal Buchtipp. Ja. Der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer, der Fall Julian Assange. Tolles Buch, korrespondiert ein bisschen mit der Fall des Präsidenten. Von Mark Ellsberg, ich glaube, das haben wir beim letzten oder vorletzten Mal, hatte ich da schon erwähnt. Hatte ich im Auto als Hörbuch. Ja, auch sehr spannend. Also einfache Story, aber geht es im Grunde genommen um ein ähnliches Thema.
Ja, Entschuldigung, aber der eigentliche Skandal der Woche ist doch ein ganz anderer.
Nämlich.
Über den wir reden. Ja, nämlich Prinzessin Diana. Die Weltgeschichte muss ja komplett neu geschrieben werden, weil wir haben doch alle gedacht, mein Gott, die Dame hat sich jetzt gerecht damals an Prinz Charles, hat ihr großes Interview gegeben in der BBC und was kommt jetzt raus nach, wie viele Jahren sind's? Nach 25 Jahren. Sie wurde dazu erpresst. Sie hat das Interview gar nicht freiwillig gegeben. Das ist die gesamte Geschichte des britischen Königshauses muss neu interpretiert werden.
Ja, also warte, na, erpresst. Also ich habe so verstanden, dass ja einfach falsche Dinge vorgelegt wurden. Also irgendwelche falschen Kontoauszüge, wo angeblich irgendjemand mit jemandem gesprochen hätte, Geld überwiesen hätte. Die wären wohl gefälscht gewesen, ja? Diese.
Genau. Ja. Also es ging auch, glaube ich, bis dahin, dass das irgendwelche Schwangerschaftstests gefälscht wurden. Habe ich irgendwas
von der Camilla.
Aber das weiß ich jetzt nicht. Also es gab auch noch ein Gerücht, dass eine private Assistentin von Prinz Charles wohl mit ihm eine Affäre hätte, was aber wohl nicht stimmte. Und da ist sie dann hinterher auch nochmal ausgeflippt. Aber dieses Interview, um das es geht, das Martin Bashir hieß der Journalist, der das geführt hat, der hat wohl tatsächlich Kontoauszüge gefälscht und ihr vorgelegt und gesagt, guck mal hier im Palast, da laufen Geschichten, man versucht dich in ein schlechtes Licht zu rücken und jetzt kannst du dich hier mal dagegen behaupten, indem du mir ein Interview gibst. Und das Interview hat damals ja wahnsinnig eingeschlagen. Also es wurde Eigentlich hatte sie selbst gesagt, es soll veröffentlicht werden am 14. November 1995, ha? Sollte es gesendet werden. Das wäre pikanterweise der Geburtstag von Prinz Charles gewesen. Aha. Also genau an seinem Geburtstag wollte sie dann groß aufräumen und sie hat sich wirklich richtig vorbereitet, also blasser geschminkt als sonst, die Augen schwarz umrandet, damit sie wirklich so als Opfer dasteht. Alles ganz genau geplant. Ha? Und dann wurde das Interview an dem Abend, wie gesagt, sollte es gesendet werden. 23 Millionen Briten saßen vor dem Fernseher, die Straßen waren leer gefegt und sie haben es nicht ausgestrahlt. Sie haben es dann erst eine Woche später gesendet, am 20. Dann am November wurde es ausgestrahlt und das hat ja dann wirklich nochmal alles umgekrempelt. Alle waren sauer auf Prinz Charles, man wusste jetzt, er hat was mit Camilla und so weiter und so fort. Und da ist es ja dann in der Königsfamilie nochmal so richtig hoch hergegangen. Ja, und alles, weil dieser Martin Bashir das Interview erpresst hat von ihr oder sie da hingeführt hat. Und das ist wohl tatsächlich auch kurz darauf innerhalb der BBC aufgeflogen. Es gab Vermutungen, da ist irgendwas. Und das hat die BBC alles unterdrückt. Und deswegen gibt es jetzt im Moment diesen großen Skandal, weswegen sich auch natürlich die Söhne so aufregen und sagen, mein Gott, das hätte schon vor 25 Jahren aufgeklärt werden können. Das hätte zumindest Prinzessin Diana auch vor ihrem Tod noch erfahren, wie sie da reingelegt wurde. Ist alles nicht passiert, kam es jetzt raus.
Siehst du, ich glaube ja, das sind alles geschickt inszenierte Nebelbomben. Ja, so ganz bewusst inszenierte Nebelbomben, seit Jahrzehnten geht das so, um eben von solchen Sachen wie Julian Assange abzulenken. Ja, man weiß genau, die Leute interessieren sich viel mehr für Harry und Diana und William und wie die alle heißen und wer da mit wem vögelt oder nicht. Und das interessiert die Leute, da gucken 23 Millionen zu und das sind die ruhig gestellt, das sind die abgelenkt und kein Schwein interessiert sich mehr, dass dort in diesem Großbritannien eben ein nicht mal ein Whistleblower, eigentlich ein Journalist in Isolationshaft sitzt. Ja, also ich glaube, dass das ganz bewusst so inszeniert ist. Ja,
das funktioniert genauso. Ja auch so. Ich meine, wir regen uns doch alle nicht mehr drüber auf, dass Olaf Scholz da die Bank in Hamburg gerettet hat, also wo man eigentlich noch als Land Geld hätte zurückverlangen können und so weiter. Das wurde aber alles nicht gemacht. Wir regen uns nicht drüber auf, dass nicht mehr, haben wir schon alle wieder vergessen, dass der Verkehrsminister Andreas Scheuer Millionen, Milliarden in den Sand gesetzt hat, dass ein Philipp Amthor sich seine Gelder da erschlichen hat und so weiter und Macht ausgespielt hat und alle diese Geschichten regen uns
überhaupt nicht auf. Trotzdem wieder Spitzenkandidat wird.
Und trotzdem wieder Spitzenkandidat.
In Mecklenburg-Vorpommern, meine ich, oder?
Worüber reden wir uns auf, dass die Baerbock irgendwo 25.000 Euro nicht richtig angegeben hat? Darüber reden wir uns jetzt auf. Da haben wir vergessen, dass die anderen hier für doppelstellige Millionenbeträge Masken verschachert haben. Das haben wir auch schon wieder alle vergessen. Ne? Das ist interessant.
Sprit ist irre teuer geworden. Das sind die Grünen noch nicht an der Macht. Ist jetzt zugelegt.
Tempolimit, das ist auch schon wieder das nächste Thema wieder.
Wer ist
das
Thema?
Das Tempolimit wird doch jetzt wieder diskutiert. Aber es ist die SPD, glaube ich, die da voranpreschen und sagt so 130 auf den Autobahnen.
Ja, aber das war ja immer mal und die Grünen hatten ja, glaube ich, vor einem Jahr schon, da hatten die, also zwar auch schon ihren Hype, aber bei weitem noch nicht so wie jetzt, vor einem Jahr haben die schon gesagt, also wenn sie an der Regierung beteiligt wären, an der nächsten Bundesregierung, steht das ganz oben auf der Agenda bei den Grünen. Also ich denke, der Koalitionspartner, der wahrscheinlich dann am Ende doch wieder CDU heißen wird, der muss sich ernsthaft damit auch auseinandersetzen, mit diesen 130 und wir alle müssen das.
Aber jetzt überleg mal, der Laschet kommt aus NRW, die Baerbock kommt doch auch irgendwo Niedersachsen, lange Zeit in Hamburg gewesen. Der, wen haben wir noch? Dann was ist denn der nächste Kandidat noch? Ach, der Scholz, Hamburg, kommt der ursprünglich gar nicht, glaube ich, her, weiß ich nicht. Aber das
ja, Christian also Lindner nicht zu vergessen, die haben jetzt so einen Höhenflug, die FDP. Ach stimmt. Vielleicht wird das der Kanzler der nächste. Wo kommt Christian Lindner ja? Ich glaube auch NRW irgendwo.
Hm? NRW ist der irgendwo, genau. Auch, ja. Aber nach der neuesten Umfrage, durchgeführt von der Vermittlungsplattform Elitepartner. Mhm. Also ich meine, Kanzlerkandidaten mit Niveau oder was. Ja. Nach diesen neuesten Umfragen ist aber der beliebteste Dialekt, wenn wir demnach mal gehen würden, welcher?
Lass mich raten, der Sächsische. Nee, der Bayerische. Der Bayerische.
Der Bayerische. Der Bayerische. Ja, wirklich, ich habe nachgeguckt, es gab mehrere Umfragen dieser Art in den vergangenen Jahrzehnten. Es schließt immer Bayerisch als Bestes ab. 42% sagen, ja, Bayerisch ist mir am sympathischsten. Aha. Also der Söder hätte gute Chancen gehabt. Sächsisch übrigens nur 9%.
So, 9%?
Hier Köln, guck mal an. Nur 9%. Köln, also hier Rheinland, 18%, auch weit abgeschaltet. Also das beliebteste ist Bayerisch. Dann kommt Wienerisch, interessanterweise. Ja. Und danach dann Schweizerdeutsch. Hey. So, und Berlin ist dann auch irgendwann folgend, aber alle abgeschlagen. Also der Söder wäre vom Dialekt her.
Wenn wir jetzt alle drei richtig gut wären. Was eigentlich mit Christine? Christine ist ja gar nicht mehr im Spiel.
Doch, ihr seid so im Flow.
Dann würden wir diese Dialekte jetzt aber hier sowas von sofort nachahmen können. Ja. Aber wir können das nicht.
Ja, Christine.
Ja.
Hessisch? Hessisch oder Sächsisch?
Rein muss Sächsisch hin. Ja. Das ist echt traurig. Oh,
bitte. Aber Christine aus muss doch Sächsisch.
Christine aus Pirna.
Ich halte mich mal zurück.
Also nein,
ihr fluffelt so.
Ja, eben, komm, wir lassen jetzt mal, wir müssen mal Christine. Christine ist ja in Urlaubsstimmung. Christine hat das Urlaubsmützchen auf. Ich weiß ja, wer sich hier schon, warte mal, nächste Woche bist du noch da, oder?
Nächste Woche bin ich noch da.
Nächste Woche bist du noch da und dann geht's auf dann große Reise. Jawohl. Wir haben ja gesagt, das alles steht ja heute so ein bisschen unter dem Stern, dass es wieder lockerer wird und wieder losgeht. Aber du fährst in ein Land, wo das wahrscheinlich eher egal ist, oder?
Ja, eigentlich schon. Ja, ich soll ich das jetzt sagen?
Ah ja, komm, erzähl es.
Ich fliege nach Namibia. Oh. Ich mache mal was ganz Verrücktes. Und zwar so ein Abenteuerurlaub in Namibia.
Dann bist du sprachlos, Michael?
Ja, ist das zurzeit nicht dann wirklich richtig das, Abenteuer? Also noch mehr als sonst?
Wie meinst du jetzt? Politisch oder wegen Corona?
Ist es Risikogebiet?
Nee, also, Nein.
Oder Risikogebiet
waren sie Anfang des Jahres mal ganz, ganz kurz. Jetzt aktuell sind sie noch Risikogebiet, aber ich denke, dass das nächste Woche auch noch aufgehoben wird. Und dadurch, dass das Land aber so dünn besiedelt ist, also ich habe Freunde, die sind schon unten und die kennen sich da auch ganz toll aus. Also das Land ist so dünn besiedelt, dass es eigentlich dort unten nicht wirklich ein Thema ist. Trotzdem jetzt offiziell, also laut Auswärtigem Amt, ist es ein Risikogebiet jetzt noch. Das heißt, du brauchst bei der Einreise brauchst du einen PCR-Test. Und wenn du zurückkommst, brauchst du den auch. Aber ich bin ja dann schon durchgeimpft. Und insofern ist die Rückreise total easy.
Ja, es ist insofern allerdings doch ein Hochrisikogebiet, weil das beachten viele nicht. Viele Touristen, die jetzt sagen, okay, ich fliege da jetzt mal rüber, das geht ja auch für Ostafrika und so weiter. Es sind jetzt nicht so viele Leute da. Das große Problem, und deswegen muss man Namibia eben leider auch als Hochrisikogebiet einstufen, das große Problem ist, dass ja die wilden Tiere auch lange Zeit keine Touristen zu sehen bekommen haben und eben auch lange Zeit keine Touristen zu fressen bekommen haben. Das heißt also, der namibianische Löwe, der gemeine namibianische Steppenlöwe, ist natürlich viel hungriger als noch vor Corona-Zeiten. Und ich kann mir vorstellen, auch viel aggressiver. Und wahrscheinlich haben die haben es ja auch ein bisschen, haben sie es ja auch genossen, haben es vielleicht ein bisschen krachen lassen, haben mehr Nachkommen zur Welt gebracht. Also wahrscheinlich gibt es auch mehr namibianische Steppenlöwen, als es früher gab. Und das macht natürlich dieses Land zu einem heißen Pflaster.
Ja. Ja, vor allem, der hat ja sonst immer die Auswahl.
Na,
und dann nimmt er sich eine etwas wohlbeleibtere Elvira Koslowski aus Recklinghausen. Und dann steht so eine dünne Christine daneben.
So ein Hühnerhaken.
Da sagt der Löwe, die kann ich gar nicht sehen. Ich nehm mal die Elvira Koslowski aus Recklinghausen. So, aber jetzt hat er richtig, nur.
Ne? Ich quatsch Christine. Den einfach tot und insofern ist das schon okay.
Na, aber jetzt mal, ohne was macht ihr da?
Wir machen das wirklich ganz, also mit dem Jeep und so mit Dachzelt oben, also ohne Hotel und irgendwas. Das wird sehr abenteuerlich. So also die Themen Duschen und Toilette und so weiter blende ich noch aus. Mhm. Habe ich auch.
Ist deine Schwester dabei?
Die schläft unten, ja.
Nein, die ist nicht dabei. Das ist aber sowas, das kannst du auch nicht kaufen. Also ich mache das halt, Freunde sind schon unten und die zeigen, kennen sich da halt aus und werden uns ganz viel zeigen und da können wir uns ganz viel angucken. Also wir nehmen uns ein Auto, werden auch im Auto schlafen und werden quasi einmal durch Namibia durchfahren, oben nach Angola und werden uns dort alles anschauen. Ich bin also jetzt schon irre aufgeregt. Ich bin ja sonst jetzt nicht so der Campingurlauber, aber das ist was, das... Ich glaube, das muss man einfach machen, das muss man mitnehmen. Sie müssen dort einen ganz tollen Sternenhimmel haben. Also wenn du dann wirklich so in dem oder auf dem Auto schläfst, muss das ganz irre sein. Und du schläfst ja dann wirklich so in der Wüste, da irgendwie in irgendwelchen, ne, keine Ahnung, irgendwo halt, wo das Auto so stehen bleibt. Und da kommen dann so die Giraffen vorbeigelaufen und gucken dich an, was mit den Löwen ist. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Es wird, glaube ich, sehr spannend.
Okay. Aber apropos Risikogebiet. Ja. Also jetzt ohne Namen zu nennen, es gibt ja einen neuen Mann in deinem Leben und seid ihr schon so eng, dass man auf der Toilette die Tür offen lässt und alles? Also sprich beim Camping
wir machen das ja auch in der Gruppe und die Jungs haben jetzt schon gesagt irgendwie, also Klopapier in der Wüste muss verbrannt werden, weil es verrottet nicht.
Aha. Okay.
Und ich weiß noch nicht. Und du kannst ja wirklich so bei so Outdoor-Anbietern, kannst du ja so kleine Kacke-Schäufelchen kaufen. Ich muss es jetzt einfach mal so sagen, wie es ist, weil du kannst das ja dort nicht rum. Ich habe keine Ahnung, wie das praktisch funktionieren soll.
Aber in der Wüste gibt es ja auch keinen Baum, hinter dem du gehen kannst.
Ja, aber du hast ja das Auto dann. So ein Defender ist ja ein großes Auto. Setzt sich
dahinter. Vielleicht hat er noch ein Dach frei, dass er ein Dixi-Klo einfach mitnimmt auf dem Dach irgendwie. Ne? Dass man das so
wie oft muss denn, irgendwann wird man doch mal an einem Klo vorbeikommen. So oft ist...
Naja, aber nach 3 Tagen ist dann auch schwierig.
Das Spannende sind doch...
Ich kann dir noch einen Tipp mitgeben, immer schön auf die Windrichtung achten. Also in welche Richtung du hinters Auto gehst, meine ich jetzt.
Schon wegen der namibianischen Steppenlöwen. So, okay.
Erstmal müssen wir im Schlafsack. Also, spannend. Weil die haben jetzt, ist ja Sommer dort, das heißt tagsüber bist du so bei 25 Grad, also es ist sehr warm tagsüber, aber die Nächte sind wohl sehr, sehr kalt. Das heißt nur so Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen frischlich in so einem Zelt.
Okay.
Ich bin gespannt. Gott, ich bin schon ganz aufgeregt.
Nicht vergessen, wenn es neben dir schnurrt und so irgendwie ganz haarig ist, so ein bisschen, dann könnte es der Löwe sein. Weil ich glaube, die haben die Probleme, da hoch aufs Dach zu kommen? Nö, nicht wirklich. Oder, Micha? Du warst ja lange Zeit Löwe.
Ich weiß nur, dass die Giraffe einfach mal reingekommen
hat. Das stimmt.
Ja. Und Giraffen sind ja wohl nicht so
das
nett.
Das ist nicht ohne.
Die können so mit den Hälsen ganz schön.
Wir waren mal in Hodenhagen. In diesem Safari-Park.
Wolltest du jetzt gerade die afrikanische Giraffe mit Hodenhagen mit dem Safari-Park vergleichen?
Das ist der Standesunterschied, der Klassenunterschied. Ja, die Dame fahren nach Namibia.
Hallo, die Flüge kosten 600 Euro. Das ist im Moment wirklich günstig. Ja. Auto, jetzt glaube ich für die 2 Wochen, ich glaube für, also wo 2, mit Campingausrüstung für 2, ich glaube 700 Euro. Also es ist wirklich ein Schnäppchen.
Wie, Flug hin und zurück, 600?
Nee, hin und zurück. Also für eine Person ist im Moment wirklich günstig, Frankfurt direkt.
Okay.
Das ist also jetzt nicht irgendwie Luxus.
Also kein Klassenunterschied. Und ich weiß gar nicht, ob Hodenhagen wieder offen ist, dort der Safari-Park. Wir waren ja gerade bei den Giraffen. Also dort fährst du ja dann auch mit deinem Auto durch. Und ja, eigentlich darfst du die Fenster nicht runterkurbeln, weil es steht überall, Fenster oben lassen. Aber was machst du natürlich, wenn die Giraffen dann kommen und dann hast du so ein bisschen Banane dabei oder Apfel oder was auch immer. Und da stecken die Giraffen so ihre Köpfe so ins Fenster rein. Ja, und dann kann man die streicheln. Und die haben so ganz raue Zungen, so ganz raue, lange Zungen. Und jedenfalls eine Giraffe hatte sich bei uns im Auto dann mal so ein bisschen verhakt oder irgendwie erschrocken. Und die ist dann wirklich nur mal so ganz leicht, also scheinbar leicht mit ihrem Schnäuzchen so innen gegen die Windschutzscheibe, weil die so, bapp, da war sofort ein Riesenriss drin, ein Riesensprung. Also nicht in der Giraffe, in der Scheibe.
Ist schon klar,
also
das hat aber auch einen Sinn, Scheiben oben lassen und Tiere nicht füttern.
Absolut,
und so.
Ja.
Was macht da hart?
Macht man nicht,
mit der Banane drin und füttert die Tiere.
Also ich buchstabiere mal eben gerade André mit einem Akzent hinten drauf und hart mit DT, nur für Hodenhagen jetzt für die Hausbesuchsverbotsliste.
Ja, ne? Na, aufpassen, in Namibia muss man wohl mit den Zebramangusten, also das sind hier so kleine Tierchen da, weil die klettern auch mal ins Auto rein, die sind halt ganz neugierig und gucken mal, und ob sie irgendwo was zu essen finden, und da musst du schon mal gucken, weil wenn du dann einfach losfährst, hast du eine Zebramanguste neben dir sitzen.
Guck mal an. Und Erdmännchen gibt's. Aber das machen wir beim nächsten Mal, weil es gibt ja ein schönes Buch.
Hummeldum.
Und zwar Hummeldum von Tommy Jaud. Aber wir schaffen es nicht mal. Guck mal, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde.
Oh Gott, wenn ich mich auf dem Erdmännchen setze.
Genau. Carlos hieß da, glaube ich, in dem Buch, oder? Ja. Carlos. Erdmännchen Carlos. Machen wir beim nächsten Mal. Hat doch jemand einen Tipp irgendwie jetzt? Buchtipp? Streaming-Tipp? Oder was auch immer? Nö, nicht. Haben wir ja eigentlich auch schon im Wesentlichen. Nochmal, ich zurück zu meinem Julian Assange. Vielleicht nochmal als Streaming-Tipp. Großartiger Film aus dem Jahr 1998. Gerne mal gucken. Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith und Gene Hackman. Und man denkt immer, das ist Fantasy. Man denkt immer, das ist ausgedacht und das sind irgendwelche Thriller, wo dann eben so diese Staatsmacht und CIA und FBI und wie die da alle so ineinander greifen und höchste Kreise der Politik. Denkt man immer, das ist nicht wirklich real. Das hat sich jetzt irgendeiner ausgedacht. Und nee, es ist tatsächlich wirklich die reale Welt. So verrückt das klingt, es ist die reale Welt, die dort gezeigt wird. Und wie man eben leider an vielen Beispielen sieht, so auch aktuell am Beispiel immer noch von Julian Assange, aber sicher auch in anderen Ländern, die es auch nicht besser machen. Gottes Willen. Ja, es soll nicht heißen, dass die Amis jetzt schlimmer sind als Belarus oder Iran oder Russland oder China, aber eben leider reihen sie sich dort genau mit ein.
Aber wenn das 1998 Fiktion war und ein paar Jahre später war das dann Realität, dann macht's mir jetzt ein bisschen Angst, weil ich habe tatsächlich einen Film, habe ich gerade gesehen, und zwar ist der letztes Jahr, hätte der in die Kinos kommen sollen, ist natürlich dann nur streamingmäßig veröffentlicht worden, und zwar Tenet. Den habe ich jetzt mir vor ein paar Tagen mal angetan und
dieser Thriller, oder?
Ich fand ihn gut.
Dieser
Thriller, genau. Und ich fand ihn gut. Ich weiß von Freunden, die gesagt haben, um Gottes Willen, was für eine verquirlte Blödsinnskacke. Die fanden den gar nicht gut. Ich fand es aber interessantes Popcorn-Kino, Action-Kino, und das aber so, dass man leider wirklich mit beiden Augen hingucken muss und hellwach sein muss, weil es ist schon ziemlich verwirrend. In dem Fall handelt es jetzt nicht darum, dass irgendwie der Superheld die Sprengung einer Atombombe verhindern muss oder sowas wie in allen anderen James-Bond-Filmen, sondern es gibt so eine Art Zeitmaschine und ein Zeitmaschine. Zeitparadoxon und man kann sich vorwärts und rückwärts durch die Zeit bewegen. Und das macht dann in dem Film natürlich Sachen, die man vorwärts laufend sieht, erkennt man dann hinterher nochmal, dass sie rückwärts laufend ganz anders gehandelt wurden und so weiter. Das macht es unglaublich schwierig. Man muss also wirklich hellwach sein und echt aufpassen. Aber es war mal für mich mal endlich mal was anderes, wieder ein anderes Thema als immer dieses ewige, da ist eine Atombombe versteckt, da ist der Böse und jetzt müssen wir alle dagegen und hin und her. Also wirklich kompliziert, wenn man mal Lust hat, sich darauf einzulassen, war das echt ein guter Film. Also Tenet. Und wenn das jetzt natürlich, so wie jetzt bei Staatsfeind Nummer 1, dann 15, 20 Jahre später Realität wird, ja, dann zieht euch jetzt schon mal warm an.
Ja. Wandern wir einfach aus nach Namibia. Zu den Löwen. Ja, zum Beispiel. Hier haben wir noch eine Frage und einen gespielten Witz.
Also eine Frage haben wir.
Los, los geht's.
Hast du einen gespielten Witz?
Ich muss heute gewinnen. Also ich will immer von dir wieder einen borgen. Ich habe wirklich keinen.
Aber die sind doch immer so schlecht.
Ja, eben. Stimmt.
Okay, die Frage kommt vom Ralf. Die hat mir der Ralf geschickt. Weil letztens bin ich ja ein bisschen, also ist ja meine Frage ein bisschen schief gegangen im letzten Podcast. Insofern hat er mir mal ein bisschen unter die Arme geholfen. Okay. Es geht um Twitter. Okay. Weil er meint, ihr seid ja so die neuen, ne? Jungen, wilden Experten.
Twitter oder Twitter?
Kennst du? Der Kurznachrichtendienst.
Ja, nicht Twitter.
Ach, Twitter. Ich habe gerade Twitter verstanden. Also hier so Gleichgeschlecht.
Twitter.
Okay.
Twitter. Was haben die im Logo? Das wisst ihr.
Diesen Vogel.
Der blaue Vogel.
Ja, so, der andere.
Nein, das war doch nicht die Frage. Okay, und wir wollen gerne wissen, wie heißt der Vogel aus dem Twitter-Logo? Der hat nämlich einen Namen. Aha. Ist das? Wisst ihr spontan?
Nee.
Okay, ist es... Tweety. Weißt du es?
Nee, ich hätte jetzt Tweety gesagt, weil man ja immer Tweets absetzt. Nee. Dann hätte ich ihn Tweety genannt.
Ist es Larry? Ist es Harry? Oder ist es Mary?
Larry.
Larry.
Ich sag Larry.
Auch
ich hätte auch Larry gesagt.
Okay.
Und?
Es ist wirklich Larry.
Ja!
Ja. Und zwar, dieser Vogel ist irgendwie benannt nach Larry Bird und das war irgendein Basketballspieler und der Gründer von Twitter war halt irgendwie Fan von dem und haben sich gedacht, ach Mensch, der Vogel kommt, wir nennen den Larry.
Ich habe das irgendwo schon mal gelesen, keine Ahnung. Ja, Larry, tatsächlich.
Ich hatte an Larry Page gedacht, aber das ist, glaube ich, der Gründer von Google.
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Aber stimmt, es gibt irgend so einen Gründer, der auch Larry heißt. Ja, sehr schön. Das heißt, Micha Klein hat verloren, Micha war langsamer, musste den gespielten Witz jetzt präsentieren. Zack, zack.
Da hat aber einer jetzt Glück gehabt, gell?
Schlecht vorbereitet.
Ja, deswegen zur Rache gibt es ja von mir immer nur besonders schlechte
Ich muss ein bisschen besser aufpassen hier mit unserem Podcast, weil ich habe mir hier ungefähr 10 Seiten zu Julian Assange ausgedruckt und zu diesem Buch und dieses Interview
hat
mit diesem
gemerkt.
Nils Melzer. aber ja, kein gespielten Witz. Schlimm genug. So.
Ein Interview mit Tim Melzer.
Ja, spannender geworden. Und Tim Melzer hat bestimmt auch tolle Bücher geschrieben, also Kochbücher in dem Falle. Aber in diesem Fall ist es Nils Melzer. Ja, so, okay.
Eine Julian Melange machen wir heute.
Ja, sehr schön. Eine Julian Melange. So, gib dir Mühe. Obwohl, du hast ein Kompliment bekommen von der Maxi, meine ich. Maxi hat geschrieben, so schlecht deine Witze auch immer sind, manchmal gehen sie ja regelrecht viral und tauchen dann kurz danach wieder bei WhatsApp und wo auch immer auf. Also so schlimm können sie gar nicht sein. Du hast auch Fans.
Michas Witze?
Sieht er? Naja.
Ich bin Witz-Influencer.
Witz-Influencer.
Aber wobei, ja, jetzt wo Phipps Asmussen tot ist, ist die Stelle wieder neu zu vergeben.
Ein Witz-Influencer, ein Witzer sozusagen.
Ein Winzer?
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich nur der nach außen tragende, der Moderator dieser Witze, weil ich bekomme die immer zugespielt von eigentlich eurem Lieblingsredakteur Yoshi, der aber hinter eurem Rücken
Witze gibt. Vernachlässigter.
Das sind die Witze, die wir aussortieren, genau. Die landen dann bei dir, weißt du?
Die kriege ich ein halbes Jahr später wieder zurück. Ja, aber ich habe wenigstens Geld.
Der Yoshi schickt sie dir ja, weil er weiß, dass du immer verlierst bei den Fragen. Ja, dass du immer nichts weißt und deswegen ist es eh klar, dass du dir erzählen musst. Also, bitteschön, Micha.
Falls da draußen jemand ist, der in Zukunft mit mir gerne einen Podcast machen möchte, ich würde das gerne mal mit Menschen machen, die mich mögen.
Wir mögen dich doch, Micha.
So.
Komm.
Ja, jetzt
Witz. Ein Witz.
Ach, das war's schon. Eine Stunde. So, Witz, den mache ich jetzt mit Christine, weil mit dir habe ich keine Lust mehr. Und zwar, ich glaube, es entwickelt sich fast von alleine, du musst einfach nur reagieren.
Ich gebe mir Mühe, traust du mir das wirklich zu?
Eigentlich nein, aber ich wollte dieses Experiment mal wagen. Es ist eigentlich dramatisch, du musst dich jetzt darauf einlassen, dass ich jetzt eigentlich gefrustet, wütend bin, weil meine Arbeitssituation hat sich verändert.
Was?
Ja.
Weißt du, deine Arbeitssituation hat sich verändert.
So, wir treffen uns irgendwo. Wir sehen uns jetzt und Du darfst auch du sein, du kannst ja auch eine neue Rolle ausdenken, du kannst sein, wer du willst. Das ist fast egal für dieses Witz. Möchtest du heute irgendwas ausleben?
Ich bin einfach ich.
Ich dachte, du wolltest mal Giraffe sein oder sowas. Nein.
Wir treffen uns jetzt gut. Micha, was ist denn los? Du siehst so grummelig aus. Hast dich geärgert? Was ist denn?
Total doof, Mensch. Ich hab meinen Job verloren.
Endlich. Was, wie? Du hast deinen Job? Was?
Endlich, was soll? Wolltest du mich hier rausmobben oder
was? Wie ist denn das passiert? Was hat denn der André wieder gemacht mit dir?
Ich kann einfach nicht mehr für diesen Mensch länger arbeiten, nachdem was der mir da an den Kopf geworfen hat. Ich will nicht mehr für den arbeiten.
Denk doch auch mal durch, du musst da Geld verdienen und Miete zahlen und so. Kannst du einfach so dein... komm.
Nee, aber das geht nicht. Nachdem der, also was der gesagt hat, nachdem kann ich wirklich nicht mehr für den arbeiten.
Was hat er denn gesagt zu dir?
Du bist gefeuert.
Okay.
Naja,
ich hatte schon schlecht.
Ich glaube, wir müssen mit dem Yoshi mal reden.
Ja, das geht so nicht. Das hat euch welche geschickt. Yoshi ist aber wirklich ein großer Fan von richtig.
Ja, absolut.
Das muss man ja sagen. Da sind selten mal, ich suche ja immer schon die Besten davon raus.
Das waren schon die Besten. Mach doch nichts. Mach doch nichts mit einem richtig Schlechten.
Ja.
Na, vielleicht richtig ist das schlechten. Dann besser. Weiß nicht.
Kennst du den Schutzheiligen der Vergesslichen?
Nein.
Was ist der heilige Dingsbums?
Der heilige Dingsbums.
Na, komm gerade nicht drauf.
Ja. So, ich komm gerade nicht drauf, okay.
Ja, das war's mal wieder. Wir wünschen euch jetzt eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende schon mal. Ja. Der Mai geht zu Ende an diesem Wochenende. Mhm. Nächste Woche sind wir dann im Juni. Christine ist dann nochmal da, ja.
Nächste Woche bin ich nochmal da. Nächste Woche müsst ihr nochmal und dann habt ihr 2 Wochen wirklich Christine frei.
Boah, vielleicht dauert es auch länger. Mal gucken. Man weiß ja nie.
Lässt du uns dann Fragen da in einem versiegelten Umschlag?
Nur mal gucken.
Ja, wäre eine Variante. Okay, aber nächste Woche hören wir uns ja nochmal. Oder morgen früh im Radio. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und bis bald.
Ja.
Schöne Woche. Tschüss.